Hallo bei Arte Reloaded, dem Podcast für Themen, Fälle und Lösungen aus dem Strafrecht.
Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu Strafrechtsbegriffen von A bis Z. Und jetzt haben wir Y wie You Choice auf Wunsch unserer Hörerinnen und Hörer.
Sie hatten die Möglichkeit, sich im Vorfeld über Instagram Themen zu wünschen und Ihre Wahl fiel auf die Tauglichkeit des Versuchs und genau die wollen wir heute thematisieren.
Was verständlich ist, dass es um die Tauglichkeit gerne geht, weil das ist bei den Studierenden doch ein bisschen ein Angstthema. Nicht ganz zu Recht. Ich hoffe, wir klären heute alle Probleme, die Sie bisher schon gesehen haben.
Genau, und unser heutiger Fall dreht sich um die Sophie, die seit kurzem PR-Managerin in einem Unternehmen ist und ihren neuen Job auch ganz gerne mal nutzt, um sich einen eigenen Vorteil zu verschaffen. Sie werden aber bald merken, die Sophie ist jetzt kein kriminelles Mastermind. Ihre Versuche, sich einen Vorteil zu verschaffen, gehen nicht immer auf. Und so macht sie eben nach und nach ein paar Dinge. Zuallererstes Mal ist sie zuständig fürs Werbebudget ihres Unternehmens, weil sie ist ja PR-Managerin und hat auch Vollmacht, über dieses Budget zu verfügen. Aber sie muss einen Budgetplan erstellen, der dann von ihrer Vorgesetzten genehmigt wird und auch dann darf sie das Geld erst ausgeben. Oder erst dann darf sie das Geld ausgeben. Und auch im privaten Leben ist die Sophie Marketing-Profi. Sie hat nämlich eine Instagram-Karriere vor und betreibt dann Influencer-Innen-Account. Und jetzt möchte sie da ihre Karriere pushen und kommt auf die Idee, dass sie einfach so 3.000 Euro aus dem Firmenbudget nimmt, um damit auf ihrem privaten Instagram-Account Werbung zu schalten. Natürlich spricht sie das nicht mit ihrer Vorgesetzten ab. Und jetzt sucht sie die private Werbung raus und möchte dann gerade schon zahlen, aber plötzlich erscheint eine Fehlermeldung. Die Zahlung geht nicht durch, weil Sophies Vorgesetzte hat vor einigen Tagen wegen ihrer Unzuverlässigkeit im Hintergrund schon die Vollmacht der Sophie entzogen. Das heißt, Sophie kann überhaupt keine Zahlungen mehr fürs Unternehmen zeichnen.
Ja, und als erstes ist natürlich zu überlegen, welches Delikt liegt vor. Ich möchte mich gar nicht lange mit dem auseinandersetzen, weil es geht ja erst um was anderes. Es geht um eine Untreue nach 153 StGB. Also sie wollte eine Befugnis über fremdes Vermögen zu verfügen. Wenn Sie irgendwo das Stichwort Vollmacht lesen oder hören, können Sie ein Vermögensdelikt schon in diese Richtung einordnen. Ja? Also die Befugnis, über fremdes Vermögen zu verfügen, das kann man kurz fassen im Begriff Vollmacht, eben Verfügung über Werbebudget. Wenn sie dieses wissentlich missbraucht, indem sie sozusagen das so gebraucht, wie es ihr nicht erlaubt ist, sie kann es gebrauchen, aber es ist ihr nicht erlaubt, indem sie das Budget eben für Private statt für diese Zwecke des Unternehmens ausgibt, für das sie eigentlich arbeitet und dadurch um diesen Betrag das Unternehmen am Vermögen schädigen würde. Der Erfolg dieser Vermögensschaden ist ein Erfolgsdelikt, ja, wer sozusagen durch wissentlichen Befugnismissbrauch seinen Auftraggeber, seinen Vollmachtgeber am Vermögen schädigt. Und wenn der Vermögensschaden nicht eintritt, ist die Untreue nicht vollendet. So wie auch hier, es bleibt also beim Versuch. Und deshalb ist zu prüfen, ob sie sich wegen versuchter Untreue strafbar gemacht hat. Wir wissen, Versuch ist strafbar. Jedes Vorsatzdelikt ist auch im Versuch grundsätzlich nach den gleichen Strafdrohungen strafbar wie das vollendete Delikt. Also wir haben grundsätzliche Versuchsstrafbarkeit eröffnet und die Versuchshandlungen in Absatz 2 des Paragraph 15 definiert, wer seinen Entschluss der Ausführung einer Tat durch eine dieser Ausführung unmittelbar vorangehende Handlung betätigt, also eine der Ausführungs unmittelbar vorangehende Handlung, ab diesem Moment beginnt eben die Strafbarkeit des Versuchs. Aber jetzt haben wir auch noch einen tricky 15 Absatz 3, bestimmte Versuche sind nicht strafbar. Und das sind die sogenannten absolut untauglichen Versuche, straflos, wenn, so ist es im Paragraph 15.3 formuliert, die Vollendung der Tat, also diejenige, die man im Tatentschluss begehen wollte, wenn die Vollendung der Tat unter keinen Umständen möglich war. Entweder deswegen, weil die handelnde Person ist gleich der Täter, die persönlichen Eigenschaften oder Verhältnisse nicht hatte, die das Gesetz voraussetzt, also wenn er sozusagen eine ungeeignete Täterpersönlichkeit ist, die sogenannte Untauglichkeit des Subjekts, oder wenn die Vollendung der Tat unter keinen Umständen möglich war, nach der Art der Handlung, die sogenannte Untauglichkeit der Handlung, oder wenn diese Unmöglichkeit der Vollendung daran lag, dass der Gegenstand, an dem die Tat begangen wurde, untauglich war. Untauglichkeit des Objekts.
Genau, und da steht jetzt also drin, wenn die Vollendung unter keinen Umständen möglich war. Und was das jetzt genau heißt, also wann ist denn eigentlich die Vollendung unter keinen Umständen möglich? Darüber wird seit langem diskutiert und da gibt es ja ganz verschiedene Ansichten und Theorien, die vertreten werden. Und was die herrschende Meinung vertritt oder was es Sinn macht zu vertreten, das unterscheidet sich je nachdem, ob es eben um eine Untauglichkeit des Subjekts, des Objekts oder der Handlung geht. Und genau deshalb sollten Sie, wann immer Sie ein Tauglichkeitsproblem vermuten, zuallererst einmal feststellen, ob es jetzt um ein Tauglichkeitsproblem beim Tatsubjekt, beim Tatobjekt oder bei der Tathandlung geht.
Ja, und ich eröffne dann vielleicht, wir werden dann das noch im Detail erörtern, dass es dazu grundsätzlich zwei Theorien gibt. Eine Theorie, die etwas ältere Theorie, die nennt man Eindruckstheorie oder Theorie des begleitenden Beobachters, die davon ausgeht, ob eine Situation von außen vernünftig betrachtet, ja, wenn sie also von außen betrachtet, den Eindruck macht, gefährlich zu sein, gefährlich im Hinblick auf die Tatvollendung. Wenn ein begleitender Beobachter, der den Tatplan des Täters kennt, die Vollendung der Tat für möglich halten würde. Ja, von außen betrachtet, deswegen Eindruckstheorie, schaut das von außen gefährlich aus, ex ante, wenn man dem Täter so zuschauen würde. Das ist die eine Theorie. Jetzt ganz allgemein gesagt und noch unabhängig von Subjekt, Handlung oder Objekt. Und die andere Theorie hat einen ganz stark objektivierten Zugang und fragt sich, ist es abstrakt möglich, naturwissenschaftlich gesehen sozusagen möglich, zur Vollendung der Tat zu kommen? Ist es ex ante betrachtet, hat das, und zwar faktisch, und nicht welchen Eindruck es macht, faktisch die Chance zur Vollendung. Das ist die, könnte man sagen, eine objektive Theorie, objektive ex ante Theorie. Aber Details warten Sie ab, Details kommen gleich.
Also Sie haben jetzt gehört, grundsätzlich eben diese zwei Theorien und was vertreten wird oder auch was Sinn macht zu vertreten, das unterscheidet sich, ob es eben um Tatobjekt, Tathandlung oder Tatsubjekt geht. Um was geht es jetzt bei uns im konkreten Fall bei der Sophie?
Bei der Sophie geht es jetzt in dieser Variante, die Sie jetzt gehört haben, da geht es darum, dass sie in Wahrheit keine Befugnis mehr hat, über fremdes Vermögen zu verfügen. Die Vollmacht wurde ihr entzogen, das weiß sie noch nicht. Das heißt, sie kommt als Täterin nicht in Frage, denn eine Untreue kann nur begehen, wer Träger einer Vollmacht ist, wer Vollmachtsnehmer ist sozusagen. Wer eine Vollmacht hat, wer die Befugnis hat, über fremdes Vermögen zu verfügen. Die hat sie nicht, also ist sie in diesem Sonderdelikt, Untreue ist deswegen ein Sonderdelikt, keine geeignete Täterin. Sie kann es nicht, auch wenn sie sich noch so bemüht, ohne Befugnis kann sie auch keine solche missbrauchen. Das heißt, also die Untauglichkeit, die absolute Untauglichkeit des Tatsubjektes, auch gleich das dazu gesagt, bezieht sich immer nur auf Delikte, die Sonderdelikte sind. Das sind relativ wenige. Amtsdelikte gehören dazu. Ja, ein Beamter, der seine Befugnis, Hoheitsgeschäfte zu machen, missbraucht, oder ein Amtsträger bei Korruption oder bei der Untreue eben jemand, der die Befugnis hat, über fremdes Vermögen zu verfügen, die Sonderdelikte. Wie wird das jetzt betrachtet? Beim Subjekt, bei der Untauglichkeit des Subjekts sind sich Lehre und Rechtsprechung wirklich einig. Beurteilt wird rein objektiv nach der wahren Sachlage im Zeitpunkt der Versuchshandlung. Im Zeitpunkt der Versuchshandlung ist die Sophie keine Machthaberin. Ob sie das weiß oder nicht, ist völlig irrelevant. Das heißt, als Tatsubjekt, als Täterin, kommt sie von Anfang an unverrückbar nicht in Frage. Es liegt daher ein absolut untauglicher Versuch vor. Die Sophie ist nicht strafbar. Die Eindruckstheorie könnte man natürlich schon hier auch anwenden. Hat die Situation einen Anschein, könnte sie noch davon ausgehen, könnte man, wenn man ihr zuschaut, davon ausgehen, dass es eine Vollmachtsträgerin ist. Die wird aber, auch wenn man sie theoretisch jetzt sich denken könnte, die wird in dem Zusammenhang weder von der Lehre noch von der Rechtsprechung vertreten. Warum? Ein Subjekt ist vorhanden oder ist nicht vorhanden. Man hat eine Befugnis, man hat sie nicht. Man kann nicht ein bisschen das entsprechende, also man kann nicht ein bisschen als Täter in Frage kommen oder nicht. Man ist es oder nicht. Und das wird deswegen abstrakt, ex ante, objektiv nach der wahren Sachlage beurteilt, sowohl in der Lehre als auch in der Rechtsprechung. Natürlich kann man jetzt mit dem Gedanken spielen, eine Eindruckstheorie anzuwenden, es macht aber niemand.
So, jetzt hat die Sophie aber noch weitere Ideen, wie sie ihr Vermögen aufbessern könnte. Sie entdeckt nämlich im Büro von ihrer verfeindeten Kollegin Daria am Schreibtisch eine wertvolle Füllfeder, die ihr ziemlich gut gefällt. Sie hat zwar selber schon so eine Füllfeder, aber sie denkt sich, sie könnte die ihrer Kollegin nehmen und dann weiterverkaufen. Sophie schleicht sich also ins Büro der Daria und steckt diese Füllfeder ein. Ein paar Stunden später, in einem Gespräch mit ihrer Kollegin, folgt aber die Ernüchterung. Daria gesteht ihr, Sophies Füllfeder heimlich ausgepackt zu haben. Sophie hat also gar nicht die Füllfeder von der Daria geklaut, sondern in Wirklichkeit ihre eigene Füllfeder eingesteckt. Hat sie sich jetzt strafbar gemacht?
Ja, also was kommt für ein Delikt in Frage? Jetzt geht es ja wirklich um die Wegnahme einer Sache. Also es geht hier um den versuchten Diebstahl nach Paragraphen 15, 127. Hat sie sich danach strafbar gemacht? Voller Tatentschluss. Alle erdenklichen Vorsätze plus den erweiterten Vorsatz, sich durch Zueignung der Füllfeder sich zu bereichern. Und diesen Tatentschluss auf Diebstahl hat sie auch in einer Handlung, bereits in einer Tathandlung, nämlich in einer Ansichnahme, in einer Wegnahmehandlung umgesetzt. Also sie hat auch eine Versuchshandlung begangen. Aber auch das deutet auf Tauglichkeitsprobleme hin. Eine Vollendung des Diebstahls war von vornherein ausgeschlossen. Von vornherein war die Sache nicht fremd. Sie war es nie und sie ist es im Zeitpunkt des Diebstahls nicht und kann es auch nicht werden. Es war von vornherein ausgeschlossen. Wir müssen also weiter überlegen, welche Art der Untauglichkeit jetzt möglicherweise vorliegt. Und da gibt es oft Probleme. Beim Subjekt, glaube ich, ist es allen klar, es geht um den Täter. Aber da die Abgrenzung zwischen Objektuntauglichkeit und Handlungsuntauglichkeit, die ist nicht immer ganz einfach, da gehen wir jetzt gleich näher ein, ist auch oft strittig, aber wir können einmal davon ausgehen, eine Frage der Tauglichkeit der Handlung liegt immer dann vor, wenn weder Subjekt noch Objekt betroffen sind. Wann aber ist jetzt das Objekt betroffen?
Ja, da müssen Sie jetzt immer ganz konkret beim jeweiligen Delikt überlegen, was ist denn eigentlich das konkrete Tatobjekt dieses Deliktes? Also wo, die Frau Professor Zerbes hat das mal schön erklärt und gesagt, wo klebt das geschützte Rechtsgut dran? Was ist das geschützte Tatobjekt? Und beim Diebstahl, wissen Sie das sicher seit Ihrer Anfängerinnenübung spätestens, ist es eine fremde bewegliche Sache mit Tauschwert. Hier ist aber eben keine fremde Sache betroffen, also fehlt dem Tatobjekt der Eigenschaft, die der Tatbestand voraussetzt. Sie ist nicht fremd, es handelt sich um ihre eigene Füllfeder. Das heißt, wir haben ein Problem mit der Objektstauglichkeit.
Achtung, da gibt es so Verwechslungsfälle eben mit der Formulierung, das Rechtsgut klebt an dem Objekt. Ja, das ist sozusagen, das Objekt ist der Träger des Rechtsguts. Das sind die Geldscheine, auf die sich zum Beispiel ein Diebstahl bezieht. Das ist in dem Fall die Füllfeder, auf den sich der Diebstahl bezieht. Das ist ein Mensch, den man umbringen will oder verletzen will. Das ist der Mensch, der ist der Träger des Rechtsguts, körperliche Unversehrtheit oder Leben. Wenn Sie eine Bankomatkarte haben, die gesperrt ist, und Sie wollen mit dieser Bankomatkarte unberechtigt Geld abheben, schieben die Bankomatkarte rein, geben unberechtigterweise den Code ein, und oje, schwupps, die Bankomatkarte wird eingezogen. Sie kriegen also mit dieser Bankomatkarte das Geld nicht. Wir haben schon immer wieder gehört oder gelesen, Objektsuntauglichkeit. Der Bankomat ist ein untaugliches Objekt. Der Bankomat ist aber nicht Träger des Rechtsguts. Träger des Rechtsguts ist das Geld, das da drinnen liegt. Und das Geld ist ein absolut taugliches Tatobjekt. Nur mit einer gesperrten Bankomatkarte kommt man daran einfach nicht heran. Und deswegen müssen Sie eben vorsichtig sein. Es kann schon eine Sache zur Untauglichkeit führen, die dann Untauglichkeit der Handlung aber ist, obwohl es eine Sache ist. Nicht jede Sache ist das Tatobjekt. Tatobjekt ist nur das Trägermaterial oder die Trägerperson des geschützten Rechtsguts. Das ist vielleicht wichtig, wenn Sie sich das merken. Objektsuntauglichkeit, da geht es um das Rechtsgut und nicht um den Weg zu einem Rechtsgut. Ja, auch bei der Objektuntauglichkeit beurteilt, und wir haben eine solche vorliegen, also wir haben die falsche Füllfeder sozusagen, also die nicht eigene, die nicht fremde Füllfeder, und da beurteilt die Judikatur ebenfalls mittlerweile objektiv nach der wahren Sachlage zur Zeit der Versuchshandlung. Es gab einmal eine Entscheidung des verstärkten Senats, der sich sozusagen darauf geeinigt hat, dass auch da objektiv geprüft wird. Dem angegriffenen Zielobjekt fehlt die Eigenschaft Fremdheit, also ist die Vollendung der Tat ausgeschlossen. Es liegt nach der Judikatur, weil objektiv nach der wahren Sachlage zu prüfen, ein untauglicher Versuch vor. Das wird auch vom Großteil des Schrifttums so gesehen. Und es ist auch klug, das so zu sehen, wie ich finde, denn auch das Objekt ist genauso wie das Subjekt. Es hat die Eigenschaft oder es hat sie nicht. Es gibt kein Tatobjekt, das die Eigenschaft so ein bisschen hat. Ja? Ja oder nein. Und deswegen kann man sehr schön sagen, ist gegeben nach der wahren Sachlage oder ist nicht gegeben. Also auch die Objektuntauglichkeit hat eigentlich dieselbe einfache Art der Beurteilung, ja oder nein. Und wenn das Objekt genauso wie das Subjekt die entsprechenden Eigenschaften eben nicht hat, die das Tatbild voraussetzt, Punkt, kein Versuch mit diesem Objekt möglich. Es wird auch im Schrifttum, im alten Schrifttum eigentlich, also soweit ich weiß, nur im älteren Schrifttum auch noch gemacht, hier auch noch diese begleitende Beobachtertheorie in Anschlag bringen, also den Eindruck der Situation beurteilen. Also wenn man jetzt da sagt, die Situation, sie geht in ein fremdes Zimmer, sie geht in das Zimmer ihrer Kollegin Daria, dort liegt eine Füllfeder, macht eine solche Situation den Eindruck, dass die Füllfeder ihrer Kollegin gehört, die ja sozusagen die Inhaberin des Zimmers ist. Von außen betrachtet, mit Kenntnissen des Tatplans, tendenziell ja. Vom Eindruck her wäre die Situation also durchaus vollendungsgeneigt. Vom Eindruck her wäre es im Hinblick auf die Vollendung des Diebstahls gefährlich. Aber natürlich kann man das theoretisch vertreten. Es wird aber in der Judikatur und auch von der Lehre, wie sie im Moment gelebt wird, nicht mehr vertreten. Und es liegt wohl an dieser klaren Möglichkeit, das Objekt zu qualifizieren als geeignet oder nicht. Beim Objekt ist es genauso klar wie am wie beim Täter selbst, also wie beim Tatsubjekt. Die Eindruckstheorie, wenn Sie sich das angehört haben, es wird kaum Fälle geben, dass überhaupt eine Situation nicht den Eindruck von außen macht, sie sei gefährlich. Sonst wird der Täter sich ja dort gar nicht so hinbewegen, ja, wenn er nicht ein völliger Idiot ist. Aber an sich macht eine Situation dann den Eindruck, gefährlich zu sein, wenn der Täter meint, er käme damit zum Erfolg. Das heißt, wir werden bei der Eindruckstheorie, haben wir immer verbunden, eine massive Einschränkung der Strafbefreiung nach 15 Absatz 3.
So, ein paar Tage später hat Sophie jetzt aufs große Geld abgesehen. Sie möchte ihr Glück nämlich versuchen beim Tresor, der im Büro ihrer Vorgesetzten steht. Auf diesem Tresor, da ist ein achtstelliges Zahlenschloss drauf und Sophie denkt sich, ich probiere einfach mein Glück. Vielleicht ist heute ja der Tag, an dem ich quasi im Lotto gewinne. Ich versuche einfach mal nach und nach ein paar beliebige achtstellige Zahlenkombinationen und vielleicht komme ich ja drauf. Sie beschäftigt sich dann ungefähr 5 Minuten mit diesem Schloss. Freilich gelingt ihr nicht, in diesen 5 Minuten die richtige Kombination zu finden.
Auch das eindeutig ein Diebstahl. Also es geht um die Wegnahme einer Sache, in dem Fall das Geld, das im Tresor ist. Ja? Subjekt, Sophie, ist unproblematisch, wir haben ja da überhaupt kein Sonderdelikt. Und auch das Objekt, Bargeld im Safe, überhaupt kein Problem mit Tauglichkeit. Das Zielobjekt ist eine fremde bewegliche Sache mit Tauschwert. Das, was nicht so ohne weiteres vollendungstauglich scheint, ist die Handlung. Nämlich sich hinzustellen, ohne eine Ahnung zu haben, wie der Code lautet, und trotzdem das Glück zu versuchen. Achtstelliger Code. Jetzt haben wir Weder Objekt noch Subjekt Untauglichkeit, jetzt haben wir die Untauglichkeit der Handlung. Und bei der Handlung, das ist jetzt anders als das Objekt oder das Subjekt. Bei dem habe ich jetzt immer da gesagt, Objekt oder Subjekt ist eindeutig feststellbar, gegeben, ja oder nein, in gewisser Weise digital. Bei der Handlung ist das anders. Eine Handlung kann ein bisschen besser und perfekt geeignet sein. Oder sie kann doch ungeeignet sein. Aber es ist ein es ist stufenlos verstellbar. Es ist relativ. Es ist nicht absolut die Handlung erfolgswahrscheinlich oder nicht, sondern sie ist gefährlich oder nicht. Handlung ist also viel schwieriger zu beurteilen. Und die herrschende Lehre und auch die Judikatur, auch wenn sie es ein bisschen anders nennt, beurteilen das mit der Eindruckstheorie. Es kommt darauf an, ob eine Handlung subjektiv, also aus der Sicht des Handelnden, ex ante beurteilt gefährlich ist, ob sie so aussieht, als sei sie gefährlich. Ja? Die Rechtsprechung drückt das ein bisschen anders aus. Die sagt, nimmt stark, und das, da habe ich auch Sympathien dafür, war das Objekt, auf das gezielt wurde, jemals in Gefahr? Und wenn die Gefährlichkeit einer Handlung auf Null sinkt, dann macht sie auch keinen gefährlichen Anschein nach außen. Vielleicht noch ergänzend ein weiterer Begriffsfeld aus der Judikatur, abstrahierende und generalisierende Betrachtung. Also wenn sozusagen eine Vollendung nach abstrahierender und generalisierender Betrachtung unter keinen Umständen möglich ist. Das ist sozusagen der Wortlaut der Judikatur. Der Sache nach geht es um den Eindruck von außen. So kann man die Judikatur jedenfalls lesen. Also man kann hier sagen Eindruckstheorie. Die Judikatur nennt das wieder objektiv ex post. In Wahrheit geht es aber um die Gefährlichkeit ex ante. Also wie nah war der Täter am Opfer dran? So könnte man das eigentlich sagen. Ja? Oder am Opfer. Oder wie nah war der Täter, die Täterin in dem Fall, am Geld dran? War das Geld bereits durch ihre Handlung gefährdet, von außen betrachtet, mit Täterwissen ausgestattet? Wenn Sie jetzt überlegen, achtstelligen Code haben wir gehabt. Das sind 100 Millionen Zahlenkombinationen, die möglich sind. 100 Millionen. Ja? Wir haben 10 einzelne Ziffern von 0 bis 9. Das sind 10 Ziffern. Und wenn Sie das jetzt als Zahl betrachten, kommen Sie drauf, es sind 100 Millionen Möglichkeiten. Also, macht es von außen den Eindruck, könnte man fragen, macht es von außen den Eindruck, dass sie unter den 100 Millionen Möglichkeiten tatsächlich die richtige findet, wenn sie keine Ahnung hat? Kann man sagen, nein, das ist nicht einmal dem Eindruck nach gefährlich. Das ist das eine. Man könnte aber auch hier so weit gehen und sagen, okay, wir wenden auch für die absolute Untauglichkeit der Handlung diese rein objektive Theorie an und überlegen, ist es ein statisches Element? Ist es sozusagen, liegt die Ungefährlichkeit oder die Gefährlichkeit der Handlung, die Ungefährlichkeit der Handlung an einem von vornherein feststehenden Element? Oder entscheidet sich das erst, dass es eigentlich schief geht, entscheidet sich das erst bei der Tathandlung. Ein ganz anderes Beispiel wäre, jemand schießt auf einen anderen. In dem Moment des Schusses ist noch völlig offen, ob er trifft oder nicht. Wenn er nicht trifft, ist es natürlich ein strafbarer Versuch. Auch wenn er nicht trifft. Warum? Im Handlungszeitpunkt war noch alles offen. Wenn er aber jetzt rein objektiv betrachtet, ja, ich wende jetzt nur die objektive Theorie auf die Handlungsuntauglichkeit an, wenn er rein objektiv betrachtet, zum Beispiel mit einer ungeladenen Waffe schießt, dann würde ein Vertreter, eine Vertreterin der objektiven Theorie sagen, Moment, mit einer ungeladenen Waffe, da steht von vornherein ja fest, das kann nicht zum Tod dessen führen, der gegenübersteht. Von vornherein macht zwar die Situation einen gefährlichen Eindruck, das ist schon richtig, einen gefährlichen Eindruck von außen. Aber in Wahrheit war von Anfang an völlig ausgeschlossen, das Opfer zu treffen. So, und jetzt zurück zu dem eigentlichen Beispiel und versuchen wir das jetzt mit der objektiven Theorie zu fassen. Wenn sie 100 Millionen Möglichkeiten hat, dann ist die Möglichkeit, die sie verwendet, in dem Moment, wo sie die falsche Zahlenkombination eingibt, ja, rein formal betrachtet ist das ja objektiv untauglich. Man könnte nur sagen, im Handlungszeitpunkt, in dem Moment, sie hat schon eine Zahlenkombination im Kopf und das ist schon die falsche Zahlenkombination. Ja? Man könnte nur sagen, wenn hier die Wahrscheinlichkeit praktisch, und zwar objektiv gegeben, im Handlungszeitpunkt auf Null sinkt, dass er sich hier für den richtigen Code entscheidet, dann ist das, dann kippt sozusagen die Mini-Chance, die sie hatte, die Mini-Mini-Mini-Chance, die sie hatte, dann kippt das auf Null. Dann ist sozusagen, dann kippt dieses dynamische Element, das grundsätzlich noch besteht im Handlungszeitpunkt, das könnte ja theoretisch möglich sein, dass sie da den richtigen Code eingibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit ist aber so klein, dass es faktisch ausgeschlossen ist. Und ja, das ist also, auch wenn es formal rein rechnerisch eine Möglichkeit gibt, im praktischen Leben ist diese Möglichkeit nicht relevant. Und da wäre hier nach der objektiven Theorie das als statisches Merkmal noch immer zu handhaben. Auch wenn es von vornherein feststeht, dass der Code, den sie gerade im Kopf hat und den sie da gerade eingibt, der falsche ist.
Das heißt, in diesem Fall oder in dieser Abwandlung des Falls kommen wir nach beiden Theorien zu dem Ergebnis absolut untauglicher Versuch und dafür ist sie straflos. Wenn Sie bis jetzt aufmerksam zugehört haben, dann kennen Sie jetzt die Abgrenzung zwischen Tatsubjekt, Tatobjekt, Tathandlung hinsichtlich der Untauglichkeit. Aber wir haben noch eine Abwandlung für Sie mit. Die Abgrenzung Tatobjekt, Tathandlung kann im Einzelfall nämlich sehr herausfordernd sein. Stellen Sie sich jetzt mal vor, die Sophie kennt den richtigen Code beim Tresor. Und sie weiß ja, da ist immer reichlich Bargeld drin. Also geht sie auf den Tresor zu und öffnet den mit dem richtigen Code, aber sie wird enttäuscht, weil circa eine Stunde vorher hat ihre Vorgesetzte das gesamte Bargeld rausgenommen, um damit eine große Rechnung in bar zu begleichen.
Und da haben wir jetzt die sehr umstrittene und schwierige Fallgruppe des sogenannten zufällig abwesenden Objektes. Das zufällig abwesende Objekt. Objekt, das Geld. Es geht also ums Objekt. Da könnte man ja sagen, naja, dann ist das Objekt absolut untauglich. Es ist nicht da. Weil ihm die Eigenschaft fehlt, hier zu sein. Es ist nicht da. Geld, das nicht da ist, ist absolut untauglich. Wenn man ganz genau drauf schaut, müsste man eigentlich und kommt man auch eigentlich zur Untauglichkeit der Handlung. Warum? Das Objekt, das er sich vorstellt, das hat alle tatbildrelevanten Eigenschaften. Es ist nicht hier, das ist richtig, aber es ist Geld. Und sie hat im Kopf das Objekt Geld. Und das Objekt Geld ist tauglich. Ja? Es ist nicht jetzt, dass sich ihr Vorsatz auf Falschgeld bezieht. Das wäre Objektsuntauglichkeit. Aber sie hat hier, und im Tresor liegt ja auch immer, echtes Geld. Das heißt, das Objekt, auf das sie ihr Handeln bezieht, ist nicht in Wahrheit wertlos, sondern ist jetzt einfach nicht da. Nur das Vorhandensein eines Objektes ist ja keine Tatbildfrage. Also deswegen müsste man sagen, ihr Griff in den leeren Tresor, das ist ein untaugliches Mittel, also eine untaugliche Handlung. Das heißt, wir haben hier jetzt in Wahrheit bei dem zufällig abwesenden Objekt, auch wenn es zufällig abwesendes Objekt heißt, haben wir, wenn man ganz genau hinsieht, eine Handlungsuntauglichkeit. Und jetzt könnte man überlegen, nach der Judikatur würde man sagen, wie stark ist denn, objektiv gedacht, tatsächlich eine gefährliche Situation vorhanden? Wie gefährlich ist die Situation? Die Judikatur nennt sich selber schon objektiv. Sie nennt es nicht, sie sagt nicht Eindruckstheorie dazu. Sie nennt das eine objektive Theorie und sagt auch, so, ich mache das jetzt in eigenen Worten und nicht nach den Worten der Judikatur, aber inhaltlich sagt sie, wie gefährdet ist denn dieses Objekt, das hier zufällig nicht da war. Und kommt sehr oft zum Schluss, naja, arschknapp verpasst. So ist es ja auch hier. Eine Stunde vorher wird das Geld rausgenommen. Das ist gerade gerettet gewesen. Reiner Zufall. Und die Judikatur würde hier ganz bestimmt sagen, nach einer, so wie sie es versteht, objektiven Theorie, nämlich die objektive Feststellung von Gefährlichkeit, die aber eben fließend ist. Je größer die Gefährlichkeit, desto eher ist es ein nur relativ untauglicher und damit strafbarer Versuch. Wenn man hier knallhart, ex ante, objektiv beurteilt, also nicht nach der Gefahr, sondern nach der Überlegung, ist im Zeitpunkt der Tathandlung es möglich, durch diese Tathandlung nach der Wahnsachlage, möglich durch diese Tathandlung das Delikt zu vollenden, oder fehlt ein von vornherein festzustellendes Element? Von vornherein war es unmöglich, müsste man hier sagen, obwohl gerade, sagen wir 5 Minuten, eine Stunde, also gerade knapp vor dem Handeln der Sophie, ist der Tresor ausgeräumt worden. Es ist aber im Handlungszeitpunkt nun mal klar, da ist kein Geld drinnen. Und damit ist es ein statisches Element. Und nach dieser, in diesem Punkt tatsächlich sehr weitgehenden objektiven Theorie ex ante, nach der wahren Sachlage, nach der wahren Sachlage und nicht nach einem, nach einer fließenden Gefährlichkeit, sondern ist es sozusagen, haben wir im Handlungszeitpunkt alle Elemente erfüllt, die erforderlich sind? Haben wir nicht. Das Geld ist nicht da. Durch die Tathandlung, jetzt dieses Kästchen zu öffnen und hineinzugreifen, durch diese Tathandlung kann sie absolut feststehend von Anfang an das Geld nicht kriegen. Und da würde sie sozusagen nach dieser Theorie, wenn man sie bis in diese Konsequenz anwendet, tatsächlich straflos sein. Natürlich geht dann, wenn man diese Theorie so konsequent anwendet, diese Ex-ante-Theorie nach der wahren Sachlage extrem weit, was die Straflosigkeit betrifft. Wo man wirklich schlucken muss, dass die, gerade vor ihrer Nase wurde der Tresor leer geräumt, dass die nicht für Versuch strafbar ist. Stellen Sie sich noch krasser vor, jemand schleicht sich in eine Wohnung und schießt auf das Bett eines Schlafenden. Nur ist der gerade pinkeln gegangen hinaus. Ja? Vor einer Minute hat er das Zimmer verlassen, in der nächsten Minute kommt der Versuchstäter herein und schießt auf das leere Bett. Rein objektiv ex ante betrachtet, rein objektiv, so wie ich das geschildert habe, wäre das ein strafloser, objektiv untauglicher Versuch. Und die Judikatur sagt, und ich halte das auch für wertungsmäßig richtig, sagt hier, Moment, das Opfer war ja in hoher Gefahr. Das ist hochgefährlich, diese Handlung, das ist ein zufällig abwesendes Objekt, und zwar wirklich ganz knapp verfehlt. Und damit ist der Schuss aufs leere Bett, obwohl es wirklich beim Zeitpunkt der Abgabe des Schusses schon klar ist, dass man damit niemanden trifft, trotzdem aber ein strafbarer Versuch. Also, kurzum, die Handlungsuntauglichkeit ist schwierig. Ich hoffe, wir hatten etwas klären können. Das war's. Y wie Your Choice.